Fall 55 aus der Koansammlung Higikanroku. Eines Tages ging Dogo in Begleitung seines Schülers Sengen eine Familie besuchen, wo eine Beerdigung stattfinden sollte, eine Begräbnisfeier, um sein Beileid auszudrücken. Sengen berührte den Sarg und fragte: "Sarg, ist dies tot oder lebendig?" Dogo antwortete: "Ich würde es dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist." "Warum nicht?" Dogo erwiderte: "Nein, ich würde es nicht sagen." Auf ihrem Heimweg drängte Sengen weiter: "Osho, bitte sei so gütig und sag es mir. Ansonsten werde ich dich schlagen." Dogo erwiderte: "Schlag mich ruhig. Ich würde es dir trotzdem nicht sagen." Später starb Dogo. Sengen kam zu Sekiso und erzählte ihm die ganze Geschichte. Sekiso sagte: "Ich würde dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist." "Warum nicht?" fragte Sengen. Sekiso antwortete: "Nein, ich würde es dir nicht sagen." Bei diesen Worten erlangte Sengen plötzlich Verwirklichung. Später eines Tages ging Sengen mit einer Hacke auf der Schulter in der Vortragshalle hin und her, als würde er etwas suchen. Sekiso fragte: "Was machst du da?" Sengen antwortete: "Ich suche die geistigen Überreste unseres toten Lehrers." Sekiso: "Grenzenlose Ausbreitung machtvoll donnernder Wellen. Der Schaum der Wellen wäscht den Himmel. Welche Überreste des dahingegangenen Lehrers suchst du?" Tot oder lebendig? Sein oder Nichtsein ist hier die Frage, fragt Hamlet. Einerseits ist er des Lebens überdrüssig, andererseits fürchtet er sich vor dem Tod. Aber ich glaube, nicht nur fiktive Personen fürchten sich vor dem Tod. Als Sengen neben dem Sarg steht, bekommt er Angst vor dem Tod. "Dann bin ich ja gar nicht mehr." Zen-Meister dagegen haben keine Angst vor dem Tod. Wie Tosotsu Etsu im Fall 47 der Koansammlung Momonkan sagt: "Wenn du deine wahre Natur verwirklichst, dann bist du frei von Leben und Tod." Abgesehen von Zen-Meistern, wie sehen das andere spirituelle Dienstleister? Fangen wir mal mit der Definition von Leben an. Da ist eine Talkshow, die heißt Sanft und Unfair. Und ein katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und ein Rabbi werden gefragt: "Wann beginnt das Leben?" Der katholische Pfarrer, aus dem bricht es sofort heraus: "Mit der Empfängnis." Der evangelische Pfarrer, der braucht ein bisschen länger, weil er nicht weiß, ob er sich dem fundamentalistischen Bereich zuordnen soll oder nicht. Aber dann sagt er: "Nach dem dritten Monat." Und der Rabbi, der sagt: "Wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot." Genauso kontrovers würde es ablaufen, wenn wir die drei nach dem Tod fragen würden. Und auch Wissenschaftler, Naturwissenschaftler tun sich schwer, wenn es um die Definition von Leben und Tod geht. Nehmen wir das Coronavirus. Ist das nun ein Lebewesen? Lebt das nun? Ist es lebendig oder nicht? Wenn ihr jetzt ganz schnell eine einfache Antwort habt, dann sage ich euch, ihr täuscht euch. So einfach ist es nicht. Viren betreiben keinen eigenen Stoffwechsel. Und sie können sich nicht selber vermehren. Leider benutzen sie uns für beide. Sie erfüllen aber eine Definition von Lebewesen. Und zwar, sie können sich genetisch verändern, mutieren und anpassen an die wechselnden Bedingungen. Wir können also hoffen, und das meine ich jetzt nicht bösartig, sondern es gibt tatsächlich eine geringe Hoffnung, dass sich so ein Coronavirus auch ohne Gehirn eine gewisse Intelligenz entwickelt und sich genetisch zu einem einfachen Schnupfen weiterentwickelt. Das ist nämlich, wenn man die Survival of the Fittest von Darwin betrachtet, ist das viel cleverer für Viren. Denn schaut euch mal die Schnupfenviren an. Die haben schon seit, weiß ich nicht, 15.000 Jahren oder gibt es die schon? Und sie haben keine natürlichen Feinde und auch keine Impfstofffeinde, weil sie sind lästig, aber man stirbt nicht dran. Also eigentlich wäre es am cleversten, wenn das Coronavirus sich ändern würde. Aber davon abgesehen, auch bei uns Menschen, also komplexen Strukturen, wie wir es sind, kann man uns natürlich anpassen, aber uns dauert es viel länger als bei Viren. Also bis wir so einen schmalen Smartphone-Daumen entwickelt haben, das dauert bestimmt 1000 Jahre. Aber Viren tun das schneller. Und diese Möglichkeit, sich zu mutieren, die spricht eben dafür, dass es vielleicht doch ein Lebewesen ist. Denn Steine können sich nicht anpassen. Die Konsequenz daraus ist im Grunde, dass wir keinen Impfstoff gegen Coronaviren entwickeln dürfen, weil wir ja jeden Abend geloben, alle Wesen zu retten. Aber ihr seht, so einfach ist diese Frage, sagt es dies tot oder lebendig, nicht zu beantworten. Und auch bei Menschen ist es nicht ganz so einfach, wie manche denken. Oder andere haben Angst davor. Ich weiß, dass meine Schwiegermutter, die kommt jedes Mal mit der Frage an, aber was denn nun, wenn ich auf einmal nicht tot bin und die mich trotzdem begraben? Und es gibt schließlich auch, 1973 ist in Australien jemand gestorben an Krebs und dessen Zellen werden weiterhin benutzt, eine Zelle zur Herstellung von Impfstoffen. Also da lebt noch was von ihr. Es ist also alles ein bisschen komplex. Logo befindet sich offensichtlich auf dem neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand, wenn er sagt, ich würde es dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Aber es ist natürlich schon 1000 Jahre tot oder noch länger. Und er war kein Wissenschaftler, sondern Zen-Meister. Und er kümmert sich hier liebevoll um seinen Schüler Sengen. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht so wahrnimmt. Denn der Sengen, der ist ja sehnsüchtig, der will ja eine Antwort haben. Er hat Angst vor dem Tod und er möchte nun, dass Dogo ihn mal an die Hand nimmt und irgendwas sagt, was ihn beruhigt. Denn Sengen will seine Angst beruhigen durch Wissen. Er möchte wissen. Wissen, ob es irgendein Leben nach dem Tod gibt. Ob da irgendetwas übrig bleibt, irgendein Lebensimpuls, der wiedergeboren wird oder irgend sowas. Viele Menschen haben diese Angst, nicht zu wissen, wie Sterben und Tod eigentlich ist. Und diese Angst, nicht zu wissen, was danach kommt. Sengen quält diese Angst erheblich. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist ja noch anders als bei uns heutzutage. Zen-Meister und Schüler. Und was macht er? Er droht ihm Schläge an. So dringend ist die Frage. Also so quält ihn das. Er will es wissen und sagt, ich hau dich, wenn du es mir nicht sagst. Und noch schlimmer, er haut ihn wirklich. Also, weil er mit der Antwort nicht zufrieden ist. Und ich muss sagen, als ich das Koran vorbereitet habe, dieses Teisho, dann beschlich mich doch eine Angst, denn ich erinnere mich an Situationen, wo ihr mit meiner Antwort auch nicht zufrieden wart. Das ist der Grund, warum ich jetzt den Stock immer hinter mich halte, damit ihr nicht irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Also, aber jetzt fragt man sich doch, warum beantwortet Dogo diese Frage denn nicht? Er könnte doch sagen, Leben und Tod sind der Kreislauf des Lebens. So ist das. Nichts stirbt wirklich. Alles wandelt nur seine Gestalt. So wie eine Rose verblüht, sich in ganz viele Teile, wir würden heutzutage sagen Moleküle auflöst, und aus dieser Rose wächst nachher eine ehrwürdige Eiche. Die Rose manifestiert sich in der Eiche. Genauso wir. Wir sterben und werden dann vielleicht eine Mohnblüte am Wiesenrain. Könnte er sagen. Sagt er aber nicht. Dogo will seine Schüler nicht einlullen, sondern er will ihn aufwecken. Er möchte Sengen ins Nichtwissen hineinstürzen, in die Leerheit aller Daseinsfaktoren, in die Leerheit aller Skandas, in die Leerheit von allem. Aber das ist schon wieder vielleicht etwas zu philosophisch ausgedrückt. Man kann es anders sagen. Er will ihn in der Verunsicherung lassen. Er will Sengen in der Verunsicherung lassen, damit er einfach im Moment ist und nicht über Leben und Tod philosophiert oder über andere unnötige Dinge. Ihr wisst alle, über wie viel man alles nachdenken kann. Der japanische Zen-Meister Dogen, also nicht der chinesische Dogo, der hat sich auch damit beschäftigt und hat das so formuliert. Du irrst dich, wenn du glaubst, wir bewegen uns von der Geburt zum Tod. Die Geburt ist ein einziger Moment, der sich zum Zeitpunkt der Geburt ereignet. Er hat seine eigene Vergangenheit und seine eigene Zukunft. Deshalb sagen wir Buddhisten, dass Geburt nicht wirklich Geburt ist. Auch der Tod ist ein einziger Moment, der sich zum Zeitpunkt des Todes ereignet. Auch er hat seine eigene Vergangenheit und seine eigene Zukunft. Deshalb sagen wir Buddhisten, dass der Tod nicht wirklich tot ist. Wenn man lebt, gibt es nichts anderes als Leben. Wenn man stirbt, gibt es nichts als Tod. Wenn also Leben kommt, sei lebendig. Wenn der Tod kommt, stirb. Du brauchst beiden nicht auszuweichen. Und du brauchst dich nach keinem von beiden zu sehnen. Das klingt toll, so wie bei Dogen. Ganz oft. Es ist aber auch philosophisches Gesabbel. Außer wir leben das wirklich. Meist sind wir ja doch tot. Wir leben nicht wirklich. Und wir schmecken nicht unseren Tee. Wir nehmen nicht wahr, was gerade ist, sondern wir sind tot, weil wir in toten Gedanken verweilen, die schon Geschichte sind oder in der Zukunft liegen, denn auch Gedanken der Zukunft sind tot für den Augenblick. Rainer Maria Rilke, der formuliert das so, in seiner Sonette an Orpheus. Ihr kennt die Geschichte, Eurydike ist gestorben und Orpheus kann das nicht akzeptieren. Er versucht, sie wieder aus dem Totenreich zurückzuholen. Und das misslingt. Und zwar, weil Orpheus dem Lebendigsein von Aurideke nicht traut. Er muss sich umdrehen, um zu schauen, ob sie wirklich tot oder lebendig ist. Und genau das sollte er nicht tun. Und dadurch ist Aurideke für immer für ihn gestorben. Rilke versucht nun in seiner Sonette an Orpheus, ihn davon abzubringen. Und er spricht zu Orpheus: Sei wie ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Das klingt einfach und ist auch einfach, vielleicht hier auf dem Session manchmal oder beim Fegen und solchen Dingen, aber bei komplexeren Aufgaben wird es schon schwierig. Wie sollen wir beim Planen ein klingendes Glas sein? Das erfordert mehr Übung, dass wir auch das Planen im Augenblick sind. Aber das nur nebenbei. Sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Der Orpheus-Mythos, der suggeriert, dass ein Zurückholen ins Leben möglich ist, grundsätzlich möglich wäre. So absurd ist das gar nicht, dieser Gedanke. Sagen wir, für mich ist es absurd. Aber die Geschichte habe ich euch schon mehrfach erzählt. In den USA gibt es für Hyperreiche, die können sich sowas kaufen, dass sie nach dem Tod dann sofort schockgefroren werden, damit sie dann, wenn die medizinische Wissenschaft weiter fortgeschritten ist, sie wieder aufgetaut werden können und dann zum Leben zurückgeholt werden können. Also sowas gibt es, nicht nur im Mythos. Aber sowas lenkt uns natürlich nur ab vom wahren Leben. Genauso diese Frage nach der beständigen Seele oder Wiedergeburt oder sowas. Ich will mich überhaupt nicht drüber lustig machen, über solche Gedanken, aber sie sind im Zen-Sinne Mumpitz, weil sie uns nicht weiterhelfen. Entscheidend ist das, dass wir uns in das hineinbegeben, was im Moment da ist. Und das müssen wir üben, täglich üben. Nicht nur im Session, sondern auch zu Hause. Durch bewusstes Tun. Und auch dadurch, dass wir uns die Alltäglichkeit unseres eigenen Todes deutlich machen. Weil uns das eben lehrt, den jetzigen Augenblick auch zu wertschätzen. Also wie Dogen sagt, wenn man lebt, gibt es nichts anderes als Leben. Wenn also Leben kommt, sei lebendig. Du brauchst weder dem Leben noch dem Tod auszuweichen. Und in dem Sinne möchte ich auch Hamlet korrigieren. Sein oder nicht sein ist hier nicht die Frage. Wenn man das anders formuliert, dann würde man sagen, die Vorstellung von Sein und die Vorstellung vom Nichtsein ist hier die Frage. Denn das sind Vorstellungen. Und unsere Vorstellung vom Sein und Nichtsein, die sind falsch. Insofern, weil es Vorstellungen sind. Die Beschäftigung mit dem Tod ist also nicht unsinnig. Sie ist nur dann unsinnig, wenn wir uns damit beschäftigen, damit fragen, wie der Tod ist und was danach kommen würde. Weil wir sterben ja gerade nicht. Wir sind ja nicht tot. Also die Beschäftigung mit dem Tod ist schon sinnvoll, weil wir den Augenblick wertschätzen lernen. Im Alter von 39 Jahren wurde mir gesagt, Sie haben wahrscheinlich eine tödliche Erkrankung, dauert noch ein bisschen, 2-3 Jahre, aber maximal, ist aber nicht zu behandeln. Wie ihr seht, war die Diagnose falsch, das hat sich auch bald herausgestellt. Aber im ersten Moment veränderte diese Diagnose und auch auf Dauer veränderte mein Leben drastisch. Auf einmal untersuchte ich alles unter dem Gesichtspunkt wichtig oder nicht wichtig. Das hat meine Ehefrau damals sehr verunsichert, zu Unrecht, wie es sich zeigte. Beeindruckender war jedoch, für mich wenigstens, wie sich die Wahrnehmung meiner Umwelt änderte. Auf einmal waren die Farben bunter, die Klänge waren erfrischender, die waren interessanter. Selbst der Straßenlärm, der störte mich weniger. Ich war im Augenblick, als ich dann zum Glück die Diagnose als falsch herausstellte, verschwand auch dieser Effekt, dieses intensive Leben, sehr schnell. Beziehungsweise ich konnte es nur noch manchmal, ich kann es manchmal jetzt erleben, aber nicht mehr so intensiv wie direkt nach der Diagnose. Was mich damals und auch heute, weiß ich gar nicht, aber was mich damals gewundert hat, dass ich keine Angst vor meinem Tod hatte. Vielleicht wäre diese Angst später gekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne ja viele Patienten im Krankenhaus, die ich betreut habe. Und ich habe da oft beobachtet, dass sie zunächst mit ihrer Todesdiagnose ganz gut umgehen konnten. Und irgendwann sind sie dann in den Widerstand gegangen. Die wurden dann trotzig, nicht alle, aber manche, sie wurden dann trotzig, weil sie Angst hatten, ihr Leben aufzugeben, das nicht akzeptieren konnten. Also weiß ich nicht, wie sich das bei mir entwickelt hätte. Ein Punkt, warum es für mich, glaube ich, nicht so schockierend war, ist, dass ich mir schon als 30-Jähriger so eine Frage gestellt habe. Sein oder nicht sein? Das war direkt nach, ich traue mich sowas nicht gern zu sagen, aber ich sage mal direkt nach meinem ersten Erleuchtungserlebnis, also so Kensho, das heißt ja nicht, dass ich jetzt erleuchtet bin. Also nach meinem ersten Erleuchtungserlebnis, da fühlte ich mich so mit allem verbunden, so eins mit allem und mich selber so unwichtig und trotzdem großartig, dass ich mir dachte, sein oder nicht sein. Genauso gut. Nicht sein ist genauso gut wie sein. Kein Unterschied. Das war wirklich ein wahnsinniges Erleben. Oder es ist falsch ausgedrückt. Das war ein wahnsinniges Leben, nicht Erleben, sondern ich lebte das. Ob das jetzt nun so eine Verwirklichung war wie bei Sengen, das weiß ich nicht. Denn Sengen soll ja eine Verwirklichung erlebt haben, als Sikisu ihm das auch nicht sagen wollte, ob tot oder lebendig. Also für mich ist sowieso nicht klar, ob das weitere Verhalten von Sengen nun ein Ausdruck einer endgültigen Verwirklichung ist, weiß ich nicht. Eines Tages ging Sengen mit der Hacke auf der Schulter in die Vortragshalle hin und her, als würde er etwas suchen. Und Sikisu fragte, was machst du da? Und Sengen antwortete, ich suche die geistigen Überreste unseres toten Lehrers. Das kann man so oder so interpretieren. Ob das nun ein Ausdruck einer endgültigen Verwirklichung ist, weiß ich nicht. Bei mir wenigstens verflachte diese Erleuchtungserlebnis, verflachte nach einigen Wochen und ich war nicht mehr frei von Leben und Tod. Insofern habe ich meine wahre Natur nicht verwirklicht, denn ich bin nicht frei von Leben und Tod. Wenigstens nicht immer, oder wenn ich ganz ehrlich bin, nur selten bin ich frei von Leben und Tod. Aber ich werde jetzt nicht da weiter drüber nachsinnieren, habe ich mir gesagt, sondern einfach weiter üben. Und das empfehle ich auch euch. Beobachtet euch auf diesen Session. Beobachtet euch genau, wann seid ihr tot und wann seid ihr lebendig. Im Sinne von, wenn man lebt, gibt es nichts anderes als Leben. Wenn ihr euch beobachtet, dann werdet ihr merken, dass wirklich lebendig sein sich selbst kaum erleben kann. weil es einfach ist. Es kann zwar beobachtet werden, also bewusst erlebt werden, aber das ist ein sehr, sehr subtiles, so ein feinsinniges Wahrnehmen. Das ist so ein Mitschwingen eines sanften, oh, da ist es. Dichter können sowas meist besser formulieren. Und deswegen nochmal zu Rilke. Sei wie ein klingendes Glas, das ich im Klang schon zerschlug. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung, den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung, dass du sie völlig vollziehst, dieses einzige Mal. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung, den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung, dass du sie völlig vollziehst, dieses einzige Mal. Das ist super formuliert, denn es geht ja nicht um nur im Augenblick sein, auch wenn ich das so oft sage. Das kann jeder reine Genussmensch auch. Und jeder Hippie am Strand von Kalifornien konnte das auch vor Corona. Sondern es geht um Waches, um Wissendes im Augenblick sein. Und es geht darum, ganz den Augenblick jedes einzige Mal neu zu vollziehen. Also dieser Anfängergeist, jedes Mal neu. Und zugleich des Nichtseinsbedingung, also die Leerheit aller Skandas, aller Daseinsfaktoren, zu wissen. Also knapp formuliert, sei und wisse zugleich die Leerheit von allem. Solch ein Wissen von der Leerheit von allem können wir nicht wissen, sondern können wir nur im Augenblick erleben. Seid also einfach. Seid einfach beobachten. Seid im Augenblick. Und wenn ihr mir dann im Lehrer-Schüler-Gespräch berichtet, ich war immer lebendig, dann werde ich von Neid erblassen. Denn ich habe noch keinen Menschen erlebt, der immer lebendig war. Seid also zufrieden, wenn ihr 5% am Tag lebendig wart. Das ist schon enorm viel. Also, versucht 5% am Tag lebendig zu sein. Und nicht nur hier im Session, auch zu Hause. Das ist eure Aufgabe für die nächsten Tage und Wochen.